Deutschlandfunk Kultur heute.
Die Marseillaise. Nach der Internationalen, das bekannteste Lied weltweit und offenbar geeignet für allerlei Aufstände, nicht nur für die Französische Revolution. 1879 wurde sie vom Revoluzzerlied zur Nationalhymne in Frankreich. Und dort fragt man sich jetzt in einer Ausstellung, was sie so universal macht, dass sie noch gesungen wurde, 1989 in Peking auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Ein Thema heute bei Kultur heute. Außerdem barocke Oper in Berlin, eine theatralische Neuverhandlung des Kölner Kolbstraßenanschlags 10 Jahre nach der Selbstenttarnung des NSU und der Büchnerpreis für Clemens J. Setz. Am Mikrofon ist Jörg Biesler. Guten Abend. Wir beginnen mit einer derzeit vielgestellten und heiß diskutierten Frage, der sich heute die 50. Römerberg-Gespräche in Frankfurt widmen. Wer darf wie reden? Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig hat sie heute Morgen eröffnet, die Tagung. Künstlerinnen und WissenschaftlerInnen sollen die Gemengelage abbilden und womöglich lichten. Ich habe mit Ina Hartwig vor der Sendung gesprochen. Frau Hartwig, mit meinem Genderversuch, nämlich das Innen ein wenig abgesetzt anzuhängen, um zu signalisieren, dass alle gemeint sind, sind wir ja schon mitten im Thema. Ob man das machen soll oder nicht, dazu bekommen wir hier im Deutschlandfunk auch viel Hörerpost. Richtig kann man es offenbar gerade nicht machen. Deshalb die Römerberg-Gespräche mit diesem Gender-Thema?
Ja, Sprache macht Gerechtigkeit, lautet das Thema, wer darf wie sprechen. Das ist ganz offensichtlich etwas, was im Moment viele Menschen umtreibt, sowohl in der einen Richtung wie in der anderen. Und deshalb ist natürlich dieser Aushandlungsprozess, der gerade gesellschaftlich stattfindet, wichtig, dass der auch thematisiert wird in den traditionellen Römerberg-Gesprächen. Wir haben hier eine Jubiläumsausgabe und ich freue mich sehr, dass diese Ausgabe sich des Themas annimmt. Man kann es nicht richtig, man kann es nicht falsch machen. Wie gesagt, es auszuhandeln ist das Entscheidende und das machen die heutigen Römerberg-Gespräche deutlich, dass es eben natürlich verschiedene Positionen gibt. Und das ist ja auch das Gute in einer Demokratie. Die Demokratie erweist sich ja im Miteinandersprechen und dieses Miteinandersprechen zu ermöglichen, das wird von der Politik auch immer wieder ermöglicht. Und die Politik, das will ich vielleicht auch nochmal ganz deutlich sagen, macht hier keine Vorgaben, sondern sie begleitet einen Aushandlungsprozess, der ganz offensichtlich notwendig ist.
Ja, Moment mal, keine Vorgaben. Sprache macht Gerechtigkeit. Sie haben es gerade gesagt, wer darf wie reden, ist das Thema. Ich gehe mal davon aus, dass Sie nicht heute mit einer klaren Antwort rechnen. Frankfurt aber hat beschlossen, die sogenannte geschlechtergerechte Sprache einzuführen in der Verwaltung. Und zwar schreiben Ihre Kolleginnen im Stadtvorstand dazu, damit würden Stereotype, Rollenklischees überwunden. Aus Ihrer Sicht unterkomplex, oder?
Das ist eine Vorgabe für die Frankfurter Stadtverwaltung, die hier mit guten Gründen gemacht wird. Es gibt dafür sehr gute Argumente. Ich wollte sagen, die Politik macht keine nationalen Vorgaben. Das ist eine Forderung, die heute auch schon mal ausgesprochen wurde. Warum macht die Politik jetzt nicht mal eine Ansage, wie es laufen soll, damit mal endlich Ordnung geschaffen wird? Da sage ich ganz klar nein. Das wird die Politik national nicht machen. Wenn sich einzelne Kommunen anders entscheiden, dann ist das natürlich der jeweiligen politischen Mehrheit geschuldet. Und wie gesagt, es gibt dafür auch gute Gründe. Aber es ist keine nationale Vorgabe.
Aber nicht alle FrankfurterInnen müssen jetzt FrankfurterInnen sagen.
Nein.
Es treten ja sehr hübsch auch die Schriftstellerin Nele Polacek, die Schriftsteller genannt werden möchte, weil die Zuschreibung von Weiblichkeit beim Beruf keine Rolle spielen soll, sagt sie, auf einen Mann, den Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic nämlich, der sagt, wir brauchen eine politisch korrekte Sprache. Eine solche Opposition wie heute bei den Römerberg-Gesprächen, die zeigt ja vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber dass man Gründe für jede Haltung finden kann, weil die Veränderung im besten Fall ja nicht in der Sprache geschieht, sondern in der Gesellschaft. Kann denn Sprache da ein Vehikel sein, auch wenn es vielen phonetisch wehtut?
Sprache kann natürlich ein Vehikel sein und im Übrigen hat sich die Sprache immer verändert und sie verändert sich kontinuierlich, so wie sich auch die Gesellschaft verändert und so wie sich dann eben auch damit einhergehend das Sprachgefühl verändert. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe in meiner eigenen Biografie schon gemerkt, dass sich auch mein eigenes Sprachgefühl verändert. Ich habe schon vor 30 Jahren bei der Taz das Binnen-I kennengelernt und insofern ist für mich das Sternchen jetzt auch nicht der ganz große Aufreger. Es ist für andere wiederum der Aufreger und das muss man auch ernst nehmen. Aber gleichzeitig ist es eben auch so, dass es für viele längst eine Normalität geworden ist, das Sternchen zu verwenden. Aber für mich ist nochmal relevant die andere Frage, nämlich der Untertitel der Tagung, wer darf wie sprechen? Und es gibt ja immer noch sehr viele Menschen, die nicht sprechen dürfen, die nicht an den Tisch gelassen werden, denen Teilhabe nicht ermöglicht wird. Und da ist noch sehr viel zu tun. Nur alle, die hier bei den Römerberger sprechen, aber sind ja die, die sprechen dürfen, denen zugehört wird. Was ist aber mit denen, denen nicht zugehört wird und die hier nicht sprechen dürfen? Was ist mit denen, die eben beispielsweise auch ihr Unglück nicht artikulieren können? Simone Weil, die französische Philosophin, hat sich ja sehr stark für das Unglück der Arbeiter interessiert. Die Arbeiter, die deshalb so unglücklich seien nach Simone Weil, weil sie ihr Unglück nicht ausdrücken können, weil sie nicht über ihr Unglück sprechen können. Das ist für mich eine unglaublich wichtige Einsicht, dass man eben auch diejenigen mitdenken muss, die sich nicht artikulieren dürfen und denen nicht zugehört wird. Und wenn wir diese Debatte hier führen, dann auch vor dem Hintergrund, dass wir wissen, es gibt immer noch sehr viele Menschen, die ausgeschlossen sind, und so, dass wir den Prozess der Teilhabe auch noch vorantreiben müssen.
Betrachten wir diese 50. Römerberg-Gespräche also als ein Mosaiksteinchen im großen Werk der Emanzipierung von allen, auch wenn das noch ein bisschen dauert?
Es ist ein Mosaiksteinchen, das Bild gefällt mir sehr gut, in dem großen Aushandlungsprozess einer Sprachveränderung, die stattfindet. Sie erinnern sich sicherlich noch an die großen Aufregungen während der Rechtschreibreform. Es sind im Übrigen immer die gebildeten Schichten, die äußerst sensibel reagieren, wenn die Sprache sich verändert. Und wir müssen noch stärker darüber nachdenken, was ist mit denen, die keine Sprache haben oder denen man die Teilhabe noch nicht ermöglicht.
Sprache macht Gerechtigkeit. Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig über die 50. Römerberg-Gespräche. Als 2004 die Kölner Keubstraße Tatort eines Anschlags des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds war, da hörte auch niemand auf die Betroffenen, die Familien und die Anwohner. Das nahm der Regisseur Nuran David Kalis 2014 zum Anlass, mit Menschen aus der Keubstraße und Schauspielern das dokumentarische Stück »Die Lücke« zu erarbeiten. Das war ein großer Erfolg und es band das Schauspiel Köln in den Stadtteil mit ein. Während das alte Haus saniert wird, arbeitet es nämlich in einer aufgelassenen Industriehalle ganz nahe der Kaupstraße. 10 Jahre nach der Selbstenttarnung des NSU kommt das Stück nun überarbeitet ins Theater. Dorothea Markus hat es gesehen, war aber vorher noch bei einer Führung durch die Kolbstraße, eine Station, der CD-Laden, von dem es früher viele gab.
Das war damals verbunden, dass die Leute intensive Gefühl oder das Vermissen in die Heimat mit der Musik verbunden haben.
Scherzend führt Juwelier Mohammed Özkan durch die Kölner Keubstraße. Vorbei am Plattenladen, an der Hinterhofmoschee der Goldschmiede, an der Konditorei Öztag, wo wir eine Runde türkischer Kekse bekommen. Der Friseursalon, in dem 2004 die Nagelbombe explodierte, wird thematisch nur am Rande gestreift. Jahrelang hatte der Besitzer zur Warnung die Nägel in der Wand stecken lassen. Nun ist er umgezogen. In diese Straße ist Versöhnung eingekehrt, glaubt man für einen Moment. Und all das tatsächlich wegen des Theaterstücks Die Lücke von 2014.
Das Schauspiel hat sehr viel für die Kolbstraße getan. Die Leute haben sich auch abgeschottet und dabei auch gute Sachen verhindert. Das Schauspiel hat dazu geführt, dass diese Türen wieder geöffnet wurden.
Doch als nach der Führung das Theaterstück im Depot 2 beginnt, ist die Utopie von Gemeinschaft und Verständigung jäh beendet.
Also ganz ehrlich, wenn uns was passiert, wen sollen wir rufen? Können wir beruhigt die Polizei rufen und die hilft uns? Oder müssen wir Angst haben, wenn die kommen, dass wir einen Umdeckel bekommen?
Wir sind uns selbst überlassen.
Ja.
Ne?
Ja, genau deswegen.
Kutlu Yusefin, Eyfarsi Tugdemin und Ismet Büyük haben den NSU-Terror in der Kolbstraße überlebt. Heute, 6 Jahre danach, erscheint ihr Vertrauen in den deutschen Staat erschütterter denn je. 2004, nach der Nagelbombe, wurden die Kolbstraßenbewohner als Erste verdächtigt, während die Unterlagen zu NSU geschreddert wurden. Seitdem sind Waffensammlungen bei Elitepolizisten gefunden, rechtsradikale Netzwerke aufgeflogen, rechtsterroristische Morde passiert. Ein Glücksfall, dass die drei nun wieder bereit gewesen sind, in Nuran David Kalis Aktualisierung von Die Lücke auf die Bühne zu kommen. Den Schauspielern Christine Steffen und Stefko Hanuszewski stehen sie zunächst unversöhnlich gegenüber, im gleichen Bühnenbild wie 2014. Ein weißer Kasten in 2 Teile geteilt, dazwischen ein unüberwindlich erscheinender Abgrund, in dem eine Straßenlaterne steht. Eingeblendet werden immer wieder Filme und Interviews, etwa das Überwachungsvideo oder das zynische Bekennervideo des NSU. Warum ist eine Neubearbeitung des Stücks überhaupt nötig?
Also die Lücke 2.0 muss es geben, weil als wir damals gesagt haben, das Netzwerk ist noch nicht aufgelöst, wurden wir oft belächelt, ja, das wird doch jetzt aufgeklärt. Und was passiert danach? Kurze Zeit später gibt es den NSU 2.0. Es ist normal, irgendwie rechts zu sein.
Ja.
Es ist in die Mitte gerückt. Dieses Netzwerk ist ja immer noch da.
Ja, ja.
Und die Angst ist immer noch da.
Richtig.
Und während Christin Steffen und Stefko Hanuszewski als Vertreter der deutschen Mehrheitsgesellschaft zunächst noch beschwichtigen, das NSU-Prozessergebnis verteidigen, genauso wie die demokratische Rechtsprechung und die Institutionen, haben die drei ihr vernichtendes Urteil schon lange gefällt.
Es wird nie aufhören.
Die tun gar nichts dagegen.
Ich habe das Gefühl, Ausländer haben überhaupt gar kein Recht. Dein Leben wird nicht wertgeschätzt.
Die O-Töne des Beitrags kommen übrigens nicht von gestern Abend, sondern sind Teil eines Hörstücks, das bereits im Juni 2021 veröffentlicht wurde. Kallis hat aus seiner Inszenierung mittlerweile ein wandelbares Denkmal gemacht. Zu von ihm vorgegebenen Fragen sprechen die Darsteller relativ frei. So können auch aktuelle Rassismusvorfälle stets neu eingebaut werden. Etwa jener Fall des Kölner CDU-Kommunalpolitikers, der am Rhein auf türkische Jugendliche schoss. Oder wie sich die Frage nach dem Mahnmal auf der Kolbstraße entwickelt. In wenigen Tagen entscheidet der Rat Köln über den Ort.
Man könnte an dem Bebauungsplan mitwirken, wenn die Stadt wollen würde.
Und auch wenn es manchmal schmerzhaft ist, oft unerbittlich und larmoyant klingt, es ist die große Stärke des Abends, dass darin mit radikaler Ehrlichkeit Gedanken ausgesprochen werden, die öffentlich sonst wenig zu hören sind. Zum Schluss gibt es aber doch noch Trost. Der Abend schließt mit Kinderlachen, das nun die Straße wieder belebt. Dass es so ist, dazu hat dieses Theaterstück tatsächlich beigetragen.
Die Lücke 2.0 von Nuran David Kallis. Vom Schauspiel Köln zur Berliner Staatsoper. Idomeneo heißt eine Oper von Wolfgang Amadeus Mozart, die nicht selten auf den Spielplänen der Opernhäuser steht. Wie so oft aber gibt es den Stoff auch in Fassungen anderer, früherer Komponisten. In diesem Fall zum Beispiel von André Comprat. Deutlich weniger prominent natürlich als Mozart. Und gerade darum steht er wohl im Zentrum der Barocktage, die gestern in der Staatsoper Berlin mit dessen französischer Version der antiken Tragödie, Idomene heißt sie dann, eröffnet wurden. Uwe Friedrich war im Publikum. Herr Friedrich, was ist uns denn entgangen bislang, wenn André Comprat uns unbekannt war, der so in den letzten Jahren des Sonnenkönigs Louis XIV Erfolge feierte?
Eine hochspannende Epoche der Musikgeschichte, weil er nämlich das französische Operngenre, das ja von Lully entwickelt wurde, die Opera Tragédie, die so ein bisschen in vor sich hin leidet im Ebenmaß und dann spannend wird, wenn getanzt wird, die hat er angereichert mit italienischen Stilmitteln. Also es wird dann gleich viel fleischiger, auch durchaus virtuoser im italienischen Sinn, also mit einigen Koloraturen sogar in Frankreich ganz unerhört. Tolle Musik.
Die Handlung, das liegt nahe, dreht sich um den König Idomene, den Neptun in einem Unwetter verschont, wenn er schwört, den ersten Menschen zu opfern, der ihm nach der Landung in der Heimat begegnet. Ohnehin ja schon ein grausames Verlangen, aber dann trifft's auch noch Idomenes eigenen Sohn. Was macht denn Comprat daraus musikalisch?
Musikalisch ist das insofern hochspannend, als es sehr kontrastreich ist. Also man hört die ganzen Stürme, man hört das Monster, man hört aber auch die fröhliche Landbevölkerung, die dann Idomene begrüßt, oder man hört Idamants Verzweiflung, wenn sich der Vater entzieht. Das geht durch alle möglichen Gefühlswelten und wir sind andererseits aber noch so sehr im Barock, dass auch noch allegorische Figuren auftreten, zum Beispiel La Jalousie, die Eifersucht, das ist Victor Sicard.
Ja, wir hören hier das Spezialensemble Le Concert d'Astrée unter seiner Gründerin Emmanuelle Haïm. Offenbar ein guter Griff.
Absolut. Emmanuelle Haïm bringt diese ganzen Unterströmungen, das Brodelnde, das Rhythmische, das auch im Elegischen noch vorwärts Wollende dieser Musik ganz großartig rüber. Wir wissen ja alle, die Staatsopernakustik ist nicht ideal. Das ist alles ein bisschen dumpf, ein bisschen eng, wie es dort klingt. Aber wenn man sich da etwas eingehört hat, ist es total spannend, diesem Farbenreichtum der Instrumentierung zu folgen. Und das Orchester ist einfach großartig.
Inszeniert hat Alex Olé von La Fura del Baus, einem Ensemble, das, ja, man könnte bösartig sagen, man immer dann holt, wenn einem nichts anderes einfällt, weil man eigentlich verlässlich schöne Bilder bekommt. Wie sieht das denn aus in der Staatsoper in Berlin?
Das ist hier auch der Fall. Wir sehen halbtransparente Wände, die rauf und runter fahren können, Tiefen gestaffelt, auf die werden barocke Bilderrahmen projiziert. Man hat dann weitere und engere Räume. Das funktioniert gut, das lässt sich gut angucken. Besonders viel machen die nicht aus den Emotionen der ganzen Handelnden, aber die Geschichte wird ordentlich, verlässlich, verständlich erzählt und die Musik ist so atemberaubend, dass ich damit vollkommen zufrieden war, nur die Geschichte zu sehen zu bekommen.
Uwe Friedrich über Idomeni von André Comprat an der Staatsoper Berlin, der Auftakt der Barocktage unter den Linden. Wir bleiben bei französischen Liedern und gemeint ist das wohl bekannteste weltweit, die Marseillaise nämlich. Die ist seit 1879 französische Nationalhymne, schien aber immer mal wieder zur musikalischen Begleitung von allerlei Aufständen geeignet. In Südamerika, in Polen, sogar während der Französischen Revolution und auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking, als die Panzer kamen. Was die Kraft dieser Musik ausmacht und was daran universell übertragbar ist, das ist das Thema einer Ausstellung in Straßburg. Klar, dass da eine ganz berühmte Adaption nicht fehlen darf. Mit der beginnt Christian Gampert seinen Bericht.
Dass die Hippie-Hymne »All You Need Is Love« von den Beatles eigentlich mit der Marseillaise beginnt, ist den meisten von uns wahrscheinlich gar nicht mehr bewusst. Und die Marseillaise hat mit der Liebe ja auch nicht viel zu tun. Als der musikalische Hauptmann Claude-Joseph Rouget de Lisle 1792 das Lied auf Bestellung des Straßburger Bürgermeisters komponierte, ging es eher darum, die Soldaten der französischen Rheinarmee zum Kampf zu motivieren. Das revolutionäre Frankreich musste sich gegen Preußen und Österreich zur Wehr setzen, die die Abschaffung der Monarchie in Frankreich nicht hinnehmen wollten. Das Kriegslied aber wanderte per Brief bis nach Marseille, wo sich französische Kriegsfreiwillige sammelten und bei ihrem Marsch auf Paris die magischen Zeilen »Allons enfants de la patrie« in jeder Stadt schmetterten, die sie durchquerten. Paul Lange, der Direktor der Straßburger Museen, versicherte gleich eingangs, dies sei keine nationalistische Ausstellung. Ist sie auch nicht oder nur ganz dezent. Sie ist digital und interaktiv, traditionell kunsthistorisch und avanciert musikologisch. Sie kümmert sich um die Verwendung des Lieds durch polnische Revolutionäre und Maoisten, peruanische Partisanen und französische Studenten, durch Kunst und Kino, Komponisten und Kaderkommunisten, Leo Ferré und Karl-Heinz Stockhausen, Jean Renoir und François Truffaut. Vor allem aber untersucht man natürlich die bildlichen Darstellungen des Komponisten selber, dem die Inspiration angeblich in tiefer Nacht kam und der das Lied dann, den Arm gen Himmel gewandt, pathetisch zur Aufführung brachte, zum Cembalo beim auftraggebenden Straßburger Bürgermeister, wie der Maler Isidor Pilz es viel später, 1849, imaginiert. Kuratorin Monique Fuchs.
Wahrscheinlich hat sich Pilz von der Geschichte von Lamartine, Histoire des Girondins, inspiriert, um diese Darstellung so zu zeigen, denn man ist nicht sicher, ob die erste Aufführung mit Viole stattgefunden hat.
Leitmotiv der Ausstellung ist eine Replik jenes steinernen Reliefs, das der Bildhauer François Rude 1836 am Pariser Triumphbogen anbrachte. Le départ des volontaires, der Auszug der Marseiller Kriegsfreiwilligen im Jahr 1792, auch die Marseillaise genannt. Über den grimmigen, ausgehobenen Soldaten erhebt sich ein wildes, geflügeltes, gewalttätiges Weib, die Brüste im Harnisch, Schwert schwingend, umgeben von Drachen. Charakteristisch, dass Krieg und Kampf allegorisch von einer Frau dargestellt werden, wie Delacroix Marianne, die als barbusige Freiheit die Barrikaden stürmt. Aber bei Rude hat die Figur den Mund geöffnet zum Gesang.
Und diese Skulptur dient als Muse für viele Bilder, für viele andere Skulpturen, für Affiche bis im 21. Jahrhundert hin.
Das Kriegslied, das zum emotionsgeladenen Revolutionslied wurde, ermutigte die französischen Soldaten bei der vielgemalten Kanonade von Valmy, wo die Preußen zurückgeschlagen wurden, und es wurde gesungen bei der Einnahme der Tuilerien 1793, was das Ende der Monarchie bedeutete, festgehalten etwa in dem Ölgemälde von Jacques Berthaud. Der nach Freiheit dürstende Schrei einer geflügelten Frau, die sich symbolhaft über sterbende Soldaten erhebt, findet sich aber noch in einer Plastik von Rodin 1870, als Frankreich nach Sedan da niederlag. Man sang die Marseillaise mit der Volksfront und bei der Befreiung der Konzentrationslager. Andererseits wurde sie auch zum Tapisserie-Motiv, zum Porzellankitsch und zur staatstragenden Geste. Die Ausstellung pinselt all das mit kritischer Sympathie liebevoll und relativ chronologisch aus und entlässt uns mit einer Reggae-Version der Marseillaise von Serge Gainsbourg, für die der Barde 1980 mit Konzertabsagen büßen musste. Französische Armee-Veteranen waren mit dieser Version überhaupt nicht einverstanden.
Die Marseillaise in einer Ausstellung im Musée d'Art Moderne et Contemporain in Straßburg. Gerade eben hat die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung im Staatstheater Dortmund-Darmstadt zum wichtigsten Ereignis des Jahres geladen, nämlich zur Verleihung des bedeutendsten Preises für deutschsprachige Literatur. Zum 70. Mal in diesem Jahr der Preisträger des Büchner-Preises ist der österreichische Autor Clemens J. Setz, ein Autor, der in seinen Beschreibungen, in seiner Sprache uns die Welt als eine andere erscheinen lässt, als die, die wir mit bloßen Augen sehen können. Gleichzeitig vergeben werden auch der Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik und Essay an Franz Schuh und der Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa an Hubert Wolf. Ludger Fittgau ist für uns dabei. Herr Fittgau, ich höre schon im Hintergrund, die Veranstaltung läuft offenbar noch.
Die Veranstaltung läuft noch und der Büchner-Preis ist noch nicht vergeben. Jetzt gerade wird der Laudator Joma Mangold aufgerufen, der jetzt zu Clemens J. Setz sprechen wird. Zuvor hat es eben diese Preisverleihung gegeben, die Sie schon erwähnt haben, Johann-Heinrich-Merck-Preis und Sigmund-Freud-Preis. Auch da natürlich prominente Preisträger, die oft nicht erwähnt werden, weil der Büchner-Preis so alles überlagert. Jetzt können wir mal kurz reinhören. Joma Mangold beginnt gerade seine Rede zum Büchner-Preis.
Geschätzte Akademie, verehrter Preisträger, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Damen und Herren. Darf ich mit einer Frage beginnen, auf die ich selber keine Antwort habe, die aber trotzdem keine rhetorische ist? Was heißt es, Reise nach Jerusalem zu spielen, wenn es genauso viele Stühle wie Spieler gibt? Wenn ich zu lange darüber nachdenke, beginnt der Boden unter den Füßen zu schwanken. Deshalb besser nicht zu lange darüber nachdenken, sondern schnell zu dem Schluss kommen, dann ist das Spiel natürlich sinnlos. Es sei denn, man hat eine sehr radikale Vorstellung von Inklusion, wie Dr. Rudolf in Clemens Setz' Roman Indigo. In Indigo lernen wir die Internatsschule Helianau kennen, in der Kinder leben, die am sogenannten Indigo-Syndrom leiden.
Ich blende es mal wieder runter. Es hat immerhin schon eine kleine Laudatio zuvor gegeben durch die Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn hier aus Hessen, die auch vorher schon zu Beginn der Veranstaltung Clemens Setz, natürlich nicht Joma Mangold, gelobt hat als jemanden, der eben mit Kraft und Ausstrahlung Literatur macht in verschiedenen Werken, auch in verschiedenen Formen. Sie hat explizit auch nochmal seine Interventionen in den Social-Media-Kanälen herausgehoben, weil sie ihm offenbar folgt und er da sozusagen einfach in dieser aufgeladenen Atmosphäre der Social Media eben ironische, nachdenkliche Dinge macht, die der Ministerin gefallen haben. Das war sozusagen ihr Einstieg in den Tag.
Ernst Osterkamp, der Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, hat ja zu Beginn gesagt, der Büchner-Preis sei eigentlich der am wenigsten ausrechenbare Literaturpreis, den man sich vorstellen könne. In diesem Jahr aber hat man das Gefühl, es sind alle voller Lob dafür, dass es Clemens Setz getroffen hat.
Ja, er hat auch nochmal gesagt, der Büchnerpreis ist jetzt 70 Jahre alt und Clemens Setz ist kaum mehr als die Hälfte, sozusagen ein Alter, zählt die Hälfte an Alter. Und das ist schon eine Überraschung, weil wieder ein junger Preisträger, nachdem im letzten Jahr eine 80-Jährige sozusagen den Preis bekommen hat, Frau Erb. Also das ist schon ein Preis, der immer wieder Überraschungen bietet und der Vorwurf, dass er eben nicht überraschend sei, der sei auch nie gemacht worden, sagt Ernst Osterkamp. Er hat auch nochmal zurückgeblickt in diese 70 Jahre und gesagt, es ging schon am Anfang los, skandalbeladen, weil eben da auch die Nazi-Zeit noch sehr, sehr nah war und auch die ersten Preisträger teilweise eben sozusagen in Verdacht standen, Nazi-Verstrickungen gehabt zu haben. Überhaupt war heute Nachmittag wieder die NS-Zeit ein großes Thema, auch bei Hubert Wolf, der sich mit Pius XII. Auseinandersetzt, das ist ein Kirchenhistoriker und der sich kritisch eben mit auch der Rolle des Papstes während der Nazi-Zeit auseinandergesetzt hat. Also das ist auch ein Thema, das immer wieder beim Büchnerpreis auftaucht. Man kann gespannt sein, wie es nachher bei dem Preisträger Setz sein wird.
Sagen Sie uns noch zwei Sätze zu Franz Schuh und seiner Auszeichnung mit dem Johann-Heinrich-Merck-Preis.
Ja, Franz Schuh, das ist sozusagen die Wiener Seite gewesen heute, des heutigen Nachmittags zunächst, weil ja der Clemens Setz ist ja kein Wiener, der wird aber auch wieder österreichische Färbung hineinbringen, Franz Schuh. Der wurde vorgestellt von seinem Laudator Armin Thurnherr, der Herausgeber des Falter, des Satiremagazins der Falter in Wien, als jemand, der negative Dialektik mit Schmäh sozusagen verkörpert. Er hat eine sehr philosophische Rede gehalten, der Preisträger Franz Schuh, der auch ein Schriftsteller ist, der auch einen Roman geschrieben hat, das wurde auch mal deutlich. Er ist nicht nur Essayist und Kritiker, sondern er ist ein veritabler Romancier und auch hat viele Essays geschrieben. Und er ist eben ein Hegelianer, das wurde sehr deutlich erlebt in der Hegelgasse in Wien. Und er hat sozusagen über einen Hegelschen Satz die Kunst als Eschatologie der Wirklichkeit im Hinblick auf die Aporie derselben sozusagen philosophiert. Das war großes philosophisches Kino. Also es zeigt, dieser Nachmittag im Staatstheater Darmstadt bietet immer auch nicht nur den Büchnerpreis, sondern viele andere sehr gelehrsame und auch anregende Gedanken.
Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung vergibt heute den Büchnerpreis, aber auch den Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik und Essay und den Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa. Ludger Fittkau war das live von der Verleihung in Darmstadt. Vielen Dank. Die Medaille für Erhard und Anneliese Bödecker, eine weitere Auszeichnung könnte man sagen, die wird aus dem Humboldt-Forum entfernt. Mehr dazu in den Kulturnachrichten mit Anna Kuhn.
Ja, wir rollen den Fall noch einmal ganz kurz auf. Es geht darum, dass von Großspender Erhard Bödecker antidemokratische Äußerungen bekannt geworden sind. Bödecker ist 2016 verstorben und eine Medaille, die ihn ehrt, hängt im Foyer des Humboldt-Forums. Die bekommt man übrigens, wenn man mindestens 1 Million Euro gespendet hat. Jetzt hat seine Familie, sein Sohn und seine Schwiegertochter entschieden, dass die Medaille entfernt werden soll. Begründung, sie wollen es dem Humboldt-Forum nicht zumuten, Zitat, eine Abwägung zu treffen zwischen der anerkannten Lebensleistung eines Förderers und den von ihm an seinem Lebensabend geäußerten inakzeptablen Thesen. Erhard sei als streitbarer Konservativer bekannt gewesen, aber in den Äußerungen, die jetzt bekannt wurden, seien, Zitat, Thesen und Formulierungen enthalten, die falsch und teils sogar rechtsextrem sind. Das Humboldt-Forum will jetzt auch andere Spenden überprüfen. Und wir bleiben beim Thema Geld. Im September hatte Ai Weiwei, der chinesische Künstler, kritisiert, dass die Schweizer Bank Credit Suisse sein Konto geschlossen hatte. Angeblich so habe ihm die Bank mitgeteilt, weil er vorbestraft sei. Ai Weiwei war in China 81 Tage im Gefängnis, wurde aber nie verurteilt. Credit Suisse hat nun mitgeteilt, die Kontoschließung habe rein geschäftliche Gründe gehabt. Ai Weiwei habe bestimmte notwendige Dokumente nicht vorgelegt, obwohl die Bank ihn mehrfach darum gebeten habe. Die Filmemacherin Tamara Trampe ist im Alter von 78 Jahren verstorben, bereits am Donnerstag, wie nun bekannt wurde. Trampe war in der DDR als Dramaturgin bei der DEFA tätig und lehrte später an zahlreichen Filmhochschulen. Sie arbeitete auch mit ihrem Lebenspartner, dem Kameramann Johann Feind, zusammen und drehte mit ihm 4 eigene Dokumentarfilme. Der Verband der deutschen Filmkritik hatte sie noch im September mit dem Ehrenpreis für ihr Lebenswerk geehrt. Und die brasilianische Sängerin Marília Mendonça, eine der bekanntesten und beliebtesten Sängerinnen in Brasilien, ist mit nur 26 Jahren tödlich verunglückt. Sie starb beim Absturz eines Sportflugzeugs, ebenso wie die 4 weiteren Insassen. Mendonças Tod löste landesweit Bestürzung aus.
Anna Kohn war das mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Die Weltklimakonferenz in Glasgow und die Debatte um die Corona-Impfungen, das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon bei Kultur heute war Jörg Biesler. Einen schönen Abend.